here we are, ja. Also auch, ich glaube auch da, wenn ihr wirklich was wollt, könnt ihr es auch bekommen, wenn ihr kreativ werdet, ja. So, also mit einem Nein auch vielleicht in dem Moment, wo ihr denkt, ach shit, jetzt ist hier vorbei. Nein, muss gar nicht. Ja.
Hallo und herzlich willkommen beim Crypto Education Podcast von Crypto Nerds. Wir erklären dir einfach und verständlich alle Themen rund um das Web 3.0, sodass du einen sicheren und nachhaltigen Einstieg in die Kryptowelt hast. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge mit deinem Host Erik Heinemann.
Bevor es in die Folge mit Anna Ladischensky geht, noch ein frohes und gesundes neues Jahr von unserer Seite aus. Ich freue mich, dass ihr alle wieder mit dabei seid und möchte eine kleine Anmerkung der Redaktion hier noch hinzufügen. Die Folge mit Anna haben wir im letzten Jahr in 2024 aufgenommen. Also wundert euch nicht, wenn die ein oder andere Aussage vielleicht ein bisschen mehr auf 2024 bezogen ist. Wir wollten euch die Folge mit Anna aber nicht vorenthalten, weil sehr, sehr viele coole Tipps dabei sind, um gute Jobs in guten Projekten im Web3 und Crypto-Space zu landen. Und von daher wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und let's go.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Krypto-Nerds. Ich freue mich total, dass ihr diese Woche auch wieder bei der aktuellsten Folge eingeschaltet habt. Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr viele Zuschriften bekommen zu dem Thema, wie bekomme ich denn eigentlich einen Job im Web3, bei Kryptounternehmen, bei Blockchain-Unternehmen oder im Web3-Ökosystem generell. Und da ich ja auch schon einige Positionen in dem Bereich hatte, dachte ich mir, wen könnte ich dafür einladen, wer ist dafür geeignet, um über das Thema zu sprechen? Und ich würde sagen, ich habe im deutschsprachigen Raum die Ansprechpartnerin Nummer 1 gefunden zum Thema Jobs im Web3. Ich sag hallo Anna, ich freue mich sehr, dass du da bist und uns heute ein Stück weit weiter in die Welt der Web3-Jobs einführst und uns so ein paar Tipps und Tricks vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg gibst. Und
ja, hi, freue mich.
Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass du da bist. Anna, erzähl doch erstmal, wer bist du denn eigentlich und was machst du für diejenigen, die dich eventuell noch nicht kennen?
Ja, hi alle zusammen. Ich bin Anna und ich arbeite seit 13 Jahren bei Michael Page. Das ist eine weltweit führende Personalberatung. Habe da den IT-Bereich aufgebaut, praktisch von der Pike auf, und hatte zuletzt dort 25 Leute geführt, die hauptsächlich IT-Personal rekrutiert haben, auch in Führungskräfte in Norddeutschland. Und habe ungefähr 2020, 2021 die Liebe zur Blockchain entdeckt. Erstmal natürlich über Bitcoin, dann Ethereum, dann sämtliche Layer 1, Layer 2 Themen abgehandelt, bis hin zu DeFi, NFTs und DeGen Stuff. Dementsprechend, also das Thema hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und dann hatte ich überlegt, wie kann ich es schaffen, mich tagtäglich damit zu befassen, ohne dass ich meinen Job dabei kündigen muss. Weil ich hatte total Lust, in diese Branche einzusteigen, hatte aber auch sehr viel Lust, weiterhin bei Michael Pages zu arbeiten, weil das so ein bisschen mein Mutterschiff ist und wirklich 13 Jahre, das verbindet einen. Und dann habe ich intern gepitcht, dass ich das Thema Blockchain bei uns leite, führe, gründe, weil mir tatsächlich aufgefallen ist, dass auch wenn ein paar Kollegen immer mal wieder irgendwo in der Welt bei uns mal ein Blockchain-Placement machen, niemand sich das wirklich auf die Fahne geschrieben hat und niemand diesen Fokus haben wollte oder hatte. Und dann habe ich das eben gepitcht, habe den Zuschlag bekommen von meinem Managing Director und bin dafür aber auch dann zu Page Executive gewechselt und habe auch mein 25-köpfiges Team aufgegeben, um dieses Thema jetzt neu zu gründen. Und das mache ich jetzt bei Page Executive mit Fokus auf Führungspositionen im Blockchain. Also sprich, alles, was so C-Level-Suite ist oder auch eben Head-of-Positionen, ob Tech oder Non-Tech, das ist so mein Steckenpferd und Schwerpunkt.
Perfekt, vielen, vielen Dank für die Einführung. Wie bist du selbst zum Thema Krypto gekommen? Wie kam das? Weil ich sag mal, wenn ich es richtig rausgehört habe, war klar, der Job war da, aber irgendwie auch die Liebe zu Krypto. Das heißt, du hast dich wahrscheinlich eher privat an Krypto angenähert und hast dann gesagt, okay, wie kriege ich jetzt die Verbindung zwischen Job und privatem Interesse hin? Ja, das habe ich so richtig verstanden. Okay.
Ja, genau. Genau, also es war tatsächlich Mein damaliger Partner hatte gesagt, irgendwann 2020, das war glaube ich April, das Halving kommt, wir sollten ein bisschen in Bitcoin investieren. Und der war schon 2014 auch, hat er mir von digitalen Währungen erzählt und ich habe damals leider gelacht drüber. Schade drum, aber gut, besser später als nie. Und tatsächlich habe ich damals halt einfach gesagt, ja, okay, wenn du meinst, du kennst dich ja besser aus damit, es ist halt dieses volatile Ding. So, okay, schmeißen wir mal ein bisschen was rein, ein bisschen Spielgeld. Und 6 Monate später hat er mich dann informiert, Mensch, wir können jetzt einen Urlaub buchen davon und mega schön. Und dann erst habe ich mich angefangen damit zu befassen, weil ich dachte, okay, da gibt es ein System dahinter und man hat das ahnen können zumindest. Und was ist eigentlich dieses Halving dann genauer? Und überhaupt, was ist Blockchain eigentlich genau? Also sprich von einfach ganz normal neutral Retail-Investor, der mal was davon gehört hat, habe ich mich dann eher entwickelt darüber, dass ich dann jeden Tag irgendwie geresearched habe und erst, wie gesagt, mit Support meines Partners, dann irgendwann komplett unabhängig davon, dass ich dann irgendwie sehr, sehr stark in dieses Ganze, warum das eigentlich interessant ist, welche Use Cases kann es geben. Und ich hatte einfach so immer wieder Lust, mich damit zu befassen. Es war halt auch diese Covid-Zeit, die ein bisschen schwierig war, glaube ich, für viele von uns. Ich hatte auch so einige familiäre Tragödien im privaten Kreis gehabt und war so ein bisschen so, ich hätte mich gerne abgelenkt. Es war aber sehr schwer, sich auf normalem Wege abzulenken in einer Zeit, wo du weder reisen darfst, noch irgendwie, ja, viele Hobbys, weil teilweise waren ja auch Fitnessstudios zu oder du durftest deine Freunde nicht treffen. Und dementsprechend habe ich dann etwas gefunden in Krypto, was man online von zu Hause machen kann und was so ganz, ganz viel Neues jede Woche bietet. Also du kennst es ja auch, wenn man mal 2 Wochen off ist, dann hat man gefühlt schon wieder alles, ja, ist man schon wieder 3 Jahre hinterher. Und ich glaube, das hat mir sehr geholfen, so dieses, so eine völlig neue Welt zu entdecken, das Gefühl zu haben, da ist man Early Adopter, also auch wenn man vielleicht nicht 2013 schon beim Bitcoin war, aber trotzdem noch Early Adopter und das ein ewiges Feld ist, wo du halt ewig stöbern kannst,
Ja,
24/7
definitiv.
theoretisch.
Also das kann ich nur so bestätigen. Fear of missing out ist da immer, wenn man mal eine Woche nicht an den News war und nicht hinterher ist und aktiv gerade in irgendwas investiert ist, passiert das eigentlich nicht. Ja, und gerade wenn man so einen kleinen Trade oder so macht, ja, und mal probiert was zu zocken. Aber ich sag mal so, wenn man eh Langzeithodler ist, dann sollte einen das alles nicht interessieren. Ja, aber ich finde es auch immer wieder spannend, wie viel passiert, wie viele neue technologischen Möglichkeiten es gibt. Rechts und links des Weges, von dem man so noch gar nicht gehört hat, weil man vielleicht auch selbst kein Entwickler ist. Das ist immer echt ganz, ganz spannend.
Also ich glaube, es geht auch weniger um dieses, nicht nur um immer zu gucken und dran zu sein für die Investmentsachen, sondern auch tatsächlich, also allein schon, ne, wenn du jetzt dich zwischen dem Peak des letzten Bull Markets und jetzt nicht mit Bitcoin befasst hast, also was ja die Hauptthematik ist, dann hast du ja komplett verpasst, dass man auf Bitcoin praktisch jetzt bauen kann und dementsprechend mit dem ganzen Ordinals-Thema, mit dem Rune-Thema, was jetzt ja auch kommt mit Runestone, Talk-Meme-Coins und halt ein Protokoll, was spielerisch ja neue Wege eröffnet. Also sprich, ich fand das zum Beispiel erstaunlich. Also da hast du halt von, ich meine, das war über Jahre so, dass Bitcoin einfach digitales Gold war und Punkt. Und da hast du gedacht, okay, du kannst nichts anderes damit anfangen. Und plötzlich, ja, hast du halt DeFi und Bitcoin, Layer 2 und Bitcoin, Meme-Coins und Bitcoin und wer weiß, was noch demnächst auf Bitcoin gehen wird. Und again, ich glaube, es fängt spielerisch an, ähnlich wie mit NFTs, auch Ethereum damals. Weil viele es mit Affenbildern und na, just a joke abgetan haben, aber es hat halt natürlich einen intensiven, ernsteren Hintergrund auch, was für Möglichkeiten es öffnet. Und ich glaube, das ist so das, was ich meine mit, da bist du mal ein paar Wochen raus und hast schon wieder verpasst, dass ja, Bitcoins Use Case und Value Proposition sich geändert hat und du
Total,
denkst, okay.
total. Ja, was in 4 Jahren so alles passieren kann. Also ich glaube, es ist der mit Abstand dynamischste Bereich, in dem ich je unterwegs war. Und da schließt so ein bisschen meine erste Frage dran an. Wie stark müssen denn die Nerven sein und die Leidensfähigkeit? Wie viel Fähigkeit muss man haben, um überhaupt einen Job im Web3-Umfeld anzutreten?
Tja, sehr, sehr hohe Leidensfähigkeit, aber irgendwie auch nicht, weißt du, je nach Sichtweise, weil dadurch, dass man ja, also zum Beispiel für mich, ich arbeite teilweise also sehr, sehr intensiv an diesen Themen. Ich war jetzt zum Beispiel in Dubai, ich war in Paris, ich habe an den Wochenenden gearbeitet, weil Anreise, plus du hast Events am Wochenende und du bist die ganze Zeit auf Events. So, das heißt, du hast auch viele Wochenenden mal, wo du halt busy bist, was ich früher vielleicht im alten Job, klar habe ich da auch mal am Wochenende was gemacht, wenn was anstand oder ich bin vielleicht nicht mal effizient gewesen in der Woche und dann habe ich dann am Wochenende was nachgearbeitet, aber das war dann halt zu Hause in einer netten Entspannung bei einem Matcha oder so. Und hier bist du halt zwar in wunderschönen Gegenden und ich weiß nicht, jetzt am Wochenende war ich auf einer Yacht rumgesegelt mit dem Netzwerken oder halt auf einem Crypto-Polo-Club. Also es ist halt immer unfassbar schick, aber es bedeutet auch, dass du trotzdem mal am Wochenende arbeitest. Und deswegen, also da kann man jetzt sagen, ist das Leidensfähigkeit oder ist es nicht Leidensfähigkeit? Weil ja, Leidensfähigkeit, weil du arbeitest halt am Wochenende. Andererseits, es ist halt super toll und super schön und du hast besondere Erlebnisse und das gibt dir ja unfassbar viel. Deswegen ja und nein. Und ich würde auch sagen, insgesamt, also ich finde schon, dass es leidensfähig ist. Also ich habe so schon das Gefühl, wenn ich nicht persönlich für dieses Thema brennen würde, es gibt dann schon Themen, die einfacher sind oder wo man nicht so viel all-in gehen muss, die vielleicht auch weniger, also gerade im Bear Market zu starten. Ich habe ja letztes Jahr angefangen mit diesem C-Level Recruitment. Es waren natürlich schöne Gespräche auf Konferenzen, wo Leute meinten, ja, die meinen auch so, interessant, muss echt gut sein gerade. Dementsprechend, aber es war super, um das Netzwerk aufzubauen, aber es ist halt, also ich würde schon sagen, auch durch dieses Internationale, du hast da halt mit viel mehr Kulturen zu tun. Also ich habe vorher halt im deutschen Markt gearbeitet und da wusste ich ganz genau, wie das läuft, also wie die Mentalität ist. Und hier hast du halt nicht die eine Mentalität. Du hast eine Tendenz bei allen Krypto- und Blockchain- und Web3-People.
Wie ist da die Tendenz?
Und alles
Sorry,
muss man schnell
ich da so interrupte.
Gehen.
Wie ist da die Tendenz? Welche Tendenz spürst du da so?
Ja, also grundsätzlich, man muss halt immer, es ist so schon so ein bisschen so eine 24-7-Mentalität. Also ich habe auch Kundentermine mal am Samstag oder auch mal später am Abend oder sonst wie. Du hast auch dieses, alles muss jetzt sofort. Es kann aber auch morgen wieder völlig überholt sein und morgen passt wieder alles nicht oder du hast dann ganz andere Prioritäten. Also man merkt auch beim Hiring, gerade im Bear Market, also ich habe schon mit einigen Unternehmen auch gesprochen, die mit mir hiren wollten oder grundsätzlich hiren wollten, dann aber gesagt haben, jetzt doch wieder Hiring Freeze, also Hiring Freeze, dann massiv hiren, dann doch wieder Hiring Freeze und dann die Recruiting-Teams abbauen. Und jetzt aber wieder Hiring. Also so diese Schwankungen sind halt sehr, sehr viel stärker als in der normalen Industrie, finde ich. Also ich glaube, das ist so der Hauptpunkt. Deswegen Leidensfähigkeit muss dabei sein, diese Bereitschaft zu akzeptieren, dass diese Branche extrem volatil ist. Und das, was du im Investieren hast, hast du auch in der Arbeit.
Definitiv. Also das ist auch was, du bist da letztes Jahr mit dem Bereich, wenn ich mich recht erinnere, dann gestartet, hast es aufgebaut. Ich meine, Builders Keep Building, gerade Bear Market haben viele Projekte so im Stealth Mode auch gebaut und sind, ich glaube, alle Projekte, die verschiedene Bear Markets, ich hatte jetzt vor zwei Tagen ein Projekt des 2017 gestartet und hat jetzt einfach verschiedene Marktzyklen mitgenommen und überlebt, ja, auch das muss man den Projekten ja dann echt gut anerkennen, dass sie anscheinend einen guten Job gemacht haben und ein gutes Business haben, um das zu überleben, weil das haben die wenigsten tatsächlich. Und ich habe ja 2023 und ich kann ja auch aus Erfahrung sprechen, ich habe ja damals für Chainalysis gearbeitet und war leider dann auch Teil der Layoffs und das war tatsächlich echt nicht so absehbar, weil wenn man gesehen hat, wie viele Firmen schon vorher Layoffs gemacht hatten, ja, war das nicht unbedingt absehbar, weil der Bear Market war so gefühlt schon fast vorbei, so gegen Ende des Jahres. Man hat schon so ein bisschen die Aufbruchstimmung ins neue Jahr gehabt. Und wenn man sich jetzt anguckt, wie das 2024er gestartet ist, ja, muss man sagen, okay, das waren nur 3 Monate Unterschied, aber trotzdem gab es noch so Restfolgen des Bärenmarkts. Und da musste ich auch kurz für mich sagen, jo, was machst du jetzt? Ja, also bleibst du in dem Markt, bleibst du nicht in dem Markt, machst du wieder was Traditionelles? Und dann habe ich mir aber so gedacht, hey, ich habe mir über die letzten Jahre so ein cooles Netzwerk in dem Bereich aufgebaut und es macht wirklich so Spaß, abgesehen von, dass es auch echt anstrengend ist. Aber der Spaß und das Netzwerk hat da echt überwogen und ich habe gesagt, nein, ich bleib drinne und such mir einfach was Neues, Passendes. Ne? So, und deswegen, also ich glaube, man muss schon einen gewissen Purpose dafür mitbringen und muss da Lust drauf haben, ja, und muss auch vielleicht auch mal durch, sagen wir mal, das Tal der Tränen miteinander gehen können, ja, aber ich glaube, am Ende des Tages wird das dann belohnt, ja, also so sehe ich das aktuell.
Ja, also ich glaube auch, dass man, wir haben ja damals, als ich angefangen habe, mit einem kleinen Team, was ich damals noch praktisch hatte für das Thema, da haben wir ein bisschen researched und unsere Kandidaten analysiert und die befragt, was ihre Motivation war und Rahmendaten abgefragt, was sind ihre Gehälter, was sind ihre, ich sag mal, Fuki und so weiter. Und eine, ich sag mal, ein Finding davon unter 1000 Bewerbern, die wir da hatten, war zum Beispiel, dass Blockchain oder Arbeiten in Blockchain glücklicher macht. On average, also die, die in Blockchain arbeiten, sind happier als die, die nicht in Blockchain arbeiten. Allerdings auch nur, wenn sie halt diese Purpose-Themen mitbringen. Also sprich, wenn jemand nur aus dem Beweggrund oder primär aus dem monetären Grund gegangen ist, weil man hört ja auch manchmal Blockchain, man verdient da gutes Geld oder weil ja viele Unternehmen zum Beispiel auch aus den USA gesteuert werden und die haben halt ein anderes Gefüge und da kann man halt mal arbitragemäßig profitieren. Ja, dass wenn man nur dafür kommt, dass man dann schon eher unglücklicher ist, weil dieses Ganze, wenn man denn mehr Geld verdient, wirklich einhergeht mit eben anderes Stresslevel, sicherlich auch zu dieser Drive. Ich meine, das ist halt wunderschön, wenn man das in seiner Vollzeit machen kann, was man sonst in der Freizeit machen würde. Aber es brennt dann auch natürlich und dementsprechend, also ich kenne das zum Beispiel, eine Sache, die man, glaube ich, bedenken muss, wenn man dann Web3 wechselt, also ist wirklich Web3-Native, nicht in Deutschland jetzt ansässig. Also zum Beispiel das Thema Urlaub. Ich kenne genug Kandidaten, die sagen, ich habe keinen einzigen Tag Urlaub genommen, weil es gab einfach viel zu tun. Oder auch Firmen, also klar gibt es immer Ausnahmen. Ich kenne auch jemanden, der 2 Monate im Jahr Urlaub macht oder 3, was jetzt sehr viel ist. Aber das ist eine echte Ausnahme. Und die meisten anderen sagen eher, hey, ich mache wenig Urlaub, ich nehme den nicht ganz. Ich bin aber auch voll engagiert in meinen Projekten und es passt auch nicht von den Phasen. Also ich glaube, für die meisten ist es okay, weil sich ja keiner gezwungen fühlt, in dieser Branche arbeiten zu müssen. Das ist ja wirklich purpose-driven. Trotzdem sollte man das beachten. Also zum Beispiel auch, ich hatte mal mit einem potenziellen Kunden gesprochen und da stand bei denen Unlimited Holiday. Und ich war dann so, okay, was heißt denn Unlimited bei euch? Und dann meinte er so, ja, 1-2 Wochen im Jahr vielleicht. Und dann war ich so, okay, alles klar, good to know, good to clarify. Weil die halt auch aus ganz anderen Ecken der Welt kommen und Europa und gerade Deutschland oder Frankreich, also wir haben halt extrem viele Urlaubstage und USA, ne, auch außerhalb von Blockchain, hat das gar nicht und die haben eine ganz andere
Welt. Also das musste ich auch feststellen, so in der Zusammenarbeit oder auch in Bewerbungsprozessen in verschiedenen internationalen Firmen, so das Thema Urlaub, so wie es hier in Europa gelebt wird und auch geliebt wird, das ist tatsächlich international nicht so ganz oben auf der Prioritätenliste. Also das ist sehr, sehr spannend und da wird einem auch erstmal so klar, was eigentlich auch für gute Rahmenbedingungen man hier auch teilweise vorfindet, ja, so als Arbeitnehmer. So, man ist geschützt, man hat viel Möglichkeiten, viel soziale Absicherung. Also das ist schon, das weiß man dann zu schätzen, wenn man weiß, wie es anderswo auf der Welt ist. Ne? Also das ist ja immer das da an der Stelle.
Genau. Und das hat ja als Vor- und Nachteil. Dafür ist dieser Bereich auch viel mehr entrepreneurial. Und das ist ja wieder der Charme der Sache. Also die ist entrepreneurial, die ist internationaler auch. Du hast so viele Kulturen, so viele Themen. Du baust dann etwas, wo du da sagst, okay, das ist the future of the web. Man muss sich nur bewusst sein, dass man auch einen Preis dafür zahlt. Und wenn man das mag, super geil. Man sollte nur bewusst sein, dass so ist. Und ich glaube, ein Middle Ground wäre wahrscheinlich in einem Web2-Unternehmen, also Web2, für Web3-Team zu arbeiten. Dann hast du halt nicht ganz dieses stark Entrepreneurial mit den Vor- und Nachteilen davon. Ja, aber hast halt auch mehr Sicherheit, dieses Familienthema ist vielleicht mehr da im Vordergrund. Und again, es gibt, ich wollte jetzt nicht über einen Kamm scheren und sagen, jedes Web3-Unternehmen ist so, aber die Tendenz ist halt einfach so und die muss man sich bewusst definitiv machen.
Bin ich absolut bei dir. Also ich sehe auch, dass gerade diese Projekte, die was reißen wollen, eine ganz andere Arbeitskultur haben und auch, es wird auch ein Stück weit gefordert, beziehungsweise nicht gefordert, die suchen sich die Leute, die genauso sind wie sie selbst, ja, um Themen halt einfach voranzutreiben. Also da wird jetzt halt niemand geheiert werden, der dem du erstmal alles erklären musst, wie er seine Arbeit zu erledigen hat, sondern da kommen Leute meist rein, die eher schon Bock haben, Themen voranzutreiben, weil auf der anderen Seite würden die wahrscheinlich gar nicht kulturell zusammenpassen. Ja, das ist auch was ich sehr, sehr das oft tatsächlich gesehen habe. Und für mich die Frage, wie kommst du denn eigentlich oder ihr an die richtigen Talente ran? Also was sind da so, wo müsste ich mich rumtreiben, wenn ich dich jetzt noch nicht kennen würde, damit du auf mich aufmerksam wirst als Page Executive beziehungsweise als Anna, die Talente sucht in Web3?
Ja. Also ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich oder man muss gucken, was mache ich wirklich in Web3? Bin ich Developer oder bin ich Eher C-Level-Suite und dann eher im Business-Bereich, also Non-Tech. Also das macht schon einen Unterschied, wo du dich dann sozusagen rumtreiben solltest. Und zum Beispiel bei Developern würde ich sagen Hackathons. Also das ist wirklich so der beste Ort, um sich auszuprobieren, gerade wenn man vielleicht noch nicht aus dem Web3-Bereich kommt, aber natürlich auch, wenn man schon im Web3-Bereich ist. Da gibt es so viele Optionen an so vielen Stellen. Da kann man halt mal schauen, gibt es etwas in der eigenen Stadt? Man muss ja nicht gleich verreisen. Oder man verbindet es mit einem coolen Trip irgendwo hin, wo man sagt, okay, ich habe sowieso Lust, in Lissabon, in Paris zu sein oder vielleicht auch irgendwo im Übersee. Und dann kann ich das irgendwie mal kombinieren, so eine Privatreise und so ein Hackathon. Weil dann lernt man die Leute kennen, dann können Projekte auf einen aufmerksam werden. Also das würde ich zum Beispiel empfehlen, wenn es ums Persönliche geht. Und das empfehle ich grundsätzlich auch immer, weil mein Eindruck ist schon, dass viel über persönliches Netzwerk geht oder haben die Leute dich kennengelernt und was denken sie zu dir? Und das läuft halt persönlich immer noch leichter. GitHub könnte auch ein guter Ort sein für Developer, einfach so zu zeigen, was man kann, regelmäßig zu pflegen, weil darauf achten schon auch viele Projekte. Das heißt, auch ohne auf einen Hackathon zu gehen, könnte man sich gut profilieren über ein gut gepflegtes GitHub, wenn man dann auch ein guter Developer ist. Dass man da so ein bisschen oder halt an Beispielprojekten teilnehmen, so ein bisschen. Das seien so die Wege. Bei Businessleuten würde ich eher businessrelevante Konferenzen nehmen und auch gerne, ich würde Konferenzen empfehlen. Einfach weil dieser persönliche Draht, das ist einfach nochmal was anderes, als wenn du eine Bewerbung anonym schickst. Und gerade im Non-Tech-Bereich, da hatten wir zumindest im letzten Jahr, also man sagt ja immer, der Bedarf ist sehr hoch an Non-Tech, weil ja, ich meine, Blockchain ist eine Tech-Branche und Non-Tech kommt ja erst rein und man sagt auch immer, hey, da ist ein Bedarf da. Man muss aber auch schon sagen, dass gerade im letzten Jahr im Bear Market sehr viele Non-Techies zuerst gekündigt wurden. Gerade Marketing natürlich oder Sales. Und da würde ich halt sagen, macht es schon Sinn, sich dann eben persönlich nochmal so mit Leuten auszutauschen und persönlich die Leute kennenzulernen. Weil sonst ist man einer unter ganz vielen Bewerbern. Also ich habe zum Beispiel selber eine COO-Stelle letztes Jahr ausgeschrieben im Sommer und ich habe über 1000 Bewerbungen bekommen, nur für diese eine Stelle, weil die halt europaweit zu besetzen war. Und ja, es ist dann. Wie soll man sich differenzieren von anderen? So, idealerweise kennt man sich irgendwie persönlich und kann sagen, hey Mensch, und das ist kein Garant, aber es ist irgendwie persönlicher. Oder dann kriegt man vielleicht auch Informationen, wo man sagt, okay, jetzt weiß ich, wie ich mich vielleicht besser positionieren kann bei meiner Bewerbung. Deswegen würde ich sehr, sehr stark auf dieses Persönliche, also das betonen. Oder auch auf LinkedIn oder Twitter oder so, in den Netzwerken zu gucken, wenn man jetzt nicht die Zeit oder das Geld hat, auf eine Konferenz zu reisen, dass man eher sagt, okay, dann versuche ich zumindest so irgendwie über die sozialen Netzwerke mich anzunähern. Ich glaube, das sind so die Wege. Und klar gibt es Jobportale auch. Da muss man sagen, vielleicht, also gerade wenn man in Deutschland ist und auf StepStone guckt, wird man halt kaum einen
Korrekt.
Job finden. Das sind halt andere Portale. Da gibt es unterschiedliche, also Web3Jobs zum Beispiel oder kann man echt, so blöd es klingt, einfach auf Google gehen und sich ausprobieren, weil es gibt kleinere, größere Portale und auch auf jedem dieser Portale kann man theoretisch einen Job finden, nur da hast du halt wieder das Thema, dann bewirbst du dich und bist halt einer von vielen. Und vielleicht sollte man das auch wissen als Bewerber, dass ich finde, in Deutschland haben wir sehr, sehr stark, ich habe ja 12 Jahre mit Fachkräftemangel gelebt und man denkt ja dann auch automatisch, im Blockchain muss ja noch mehr Fachkräftemangel sein. Kommt drauf an. Also irgendwas in Blockchain zu machen ist easy, aber zu den Top-Projekten zu kommen ist gar nicht so einfach, weil die Konkurrenz echt groß ist und weil du ja plötzlich internationale Konkurrenz hast. Und das ist, glaube ich, so dieser Unterschied in Deutschland. Ich meine, wenn wir Java-Entwickler ausschreiben, teilweise kriegen wir da ganz wenig Bewerbung, einfach weil es gibt gar nicht so viele und die werden von ganz vielen angeschrieben und die sind verwöhnt davon, also einfach weil sie dauernd Jobs angeboten bekommen. Und ja, in Krypto ist es theoretisch Fachkräftemangel, aber praktisch gesehen, naja, du pitchst die ganze Zeit weltweit, also mit allen möglichen anderen Kandidaten. Und dadurch ist es dann doch wieder nicht
Ja,
ganz im Mangel.
definitiv. Also, was du eben gerade sagtest, Web3 Jobs, ich glaube, du meintest du Web3 Career? Web3.career? Nee?
Es gibt mehrere. Also es gibt tatsächlich also Web3-Cryptocurrency-Jobs etc. Ich könnte nochmal eine Liste erstellen.
Ja,
Das wollte ich eh
perfekt.
schon mal machen.
Sehr
Vielleicht wird
gut.
das ein guter Anlass. Also sprich, man kann einfach googeln
Ja.
und da wird man auf so viele unterschiedliche Portale
Genau.
kommen. Und LinkedIn natürlich, so blöd es klingt. Also viele schreiben ja auch da aus, oder? Wenn man jetzt eher, es gibt natürlich auch über Discord oder so, dass man gehired wird oder in Telegram-Kanälen der Projekte. Das gibt es natürlich auch gerade so. Bei denen, die eher noch Junioriker dabei sind, die gerade starten, das kann natürlich auch noch ein Weg
Bei
sein.
1000 Bewerbungen, die du auf eine Stelle bekommen hast,
wie geht man mit so vielen Bewerbungen um? Und jetzt mal unter uns, wie viele von den 1000 haben überhaupt einen Background in Krypto und hätten die Eignung gehabt für diese Position?
Ja, also tatsächlich muss man ja sagen, ich kann es ja nicht exakt sagen, weil ich müsste es jetzt, ich habe es nicht nachgezählt, wie viele waren jetzt aus Krypto oder nicht Krypto. Und da gibt es ja auch Differenzierung, wie viel Krypto. Man kann ja auch ein halbes Jahr haben oder fünf Jahre gearbeitet haben. Aber ich würde sagen, von den 1000 war wahrscheinlich Pi mal Daumen die Hälfte nicht in Krypto, sondern die waren interessiert an Krypto. Also man merkt schon, dass das Interesse außerhalb der Kryptobranche an Kryptojobs auch da ist. Aber 500 waren auch krypto-related. Nur da ist halt eben der Unterschied mit, wie viele davon haben jetzt wirklich einschlägige Erfahrungen. Und für meine C-Level-Rollen brauche ich halt die einschlägige Erfahrung. Also da reicht es nicht, mal ein halbes Jahr irgendwo an einem Projekt irgendwo in der Garage gearbeitet zu haben, sondern musst du halt schon was Relevantes vorweisen. Und das waren dann natürlich deutlich weniger. Und ich habe auch ganz ehrlich natürlich nicht die 1000 alle durchgeguckt und interviewt, weil das einfach bei der Manpower, die wir aktuell haben, wir sind halt zwei Köpfe und dementsprechend ist das, und das ist ja auch nicht der einzige Job, den wir vermittelt haben. Das heißt, du musst sehr, sehr schnell screenen und dich wirklich schnell fokussieren auf die Sinn machen. Und da macht es halt dann auch, also es ist gut, wenn man sich gut in der Branche auskennt, dass man nicht erstmal researchen muss, ist das jetzt ein gutes Projekt oder nicht, sondern du weißt es dann halt schon, was ist legitim, was vielleicht nicht so. Ja. Und ja.
Hast du auch manchmal den Anschein, dass ausgestellte oder ausgeschriebene Stellen von Projekten teilweise so ein Stück weit auch ein Marketing-Tool ist, um vielleicht nach außen zu zeigen, hey, wir sind aktiv, vielleicht auch gegenüber Investoren, aber so wirklich auf der Suche sind wir vielleicht nicht. Und wie siehst du die HR-Experience oder Hiring-Experience im Bereich Krypto? Ich kann da mal gleich meine Position zu sagen und ich bin sehr gespannt auf deine.
Ja, okay. Ja gut, dann fange ich auch mal damit an oder mit dieser Frage. Also wie ist die Hiring Experience in Web 3? ja, ich würde sagen, situationsabhängig. Also im Sinne von, ich habe so viele Geschichten von Kandidaten gehört, wo es ums Thema Ghosting geht. Und zwar Ghosting nicht nach, also ich habe ja manchmal auch Bewerber, die zum Beispiel sich bei mir beworben haben und dann sagen, Mensch, wann bekomme ich denn mal ein Feedback? Aber wir hatten vielleicht noch nie ein Gespräch. So. Und dann gebe ich natürlich auch ein Feedback oder versuche es irgendwie zeitlich möglich zu machen. Aber das meine ich gar nicht mit Ghosting oder langsamem Feedback so in der Phase, sondern eher, wenn man schon 3 bis 5 oder 6 Gespräche hatte mit dem Unternehmen und danach geghostet wird. Das ist dann halt schon natürlich schwierig, also weil alle haben ja schon so viel Zeit investiert und dann, ja, entweder man wird abgesagt und hört nicht warum auf Nachfrage hin oder man kriegt gar keine Absage, weil die Leute plötzlich andere Prios haben. Und ich glaube, mein Highlight war so mal, oder mein Lowlight in dem Sinne, war, als ich gehört hatte von einem Kandidaten, dass die Person 9 Gespräche hatte und es dann an ein paar Formalitäten gescheitert ist. Und ich habe nur gedacht, krass, also dass man auch so viel Zeit vom Unternehmen ist ja schon eine Wertschätzung, dass man sich so viel Zeit nimmt. Und theoretisch bin ich ja auch dafür, hiren mit Maß und Verstand und sozusagen gucken, dass das wirklich passt, aber 9 Gespräche und dann scheitert es an der Formalität. Es ist dann halt schon natürlich einfach sehr viel Zeitverlust für alle Parteien. Das heißt, das ist so, teilweise, wenn ich an Candidate Experience in Web 3 denke, viel Ineffizienz noch. Dadurch auch ein bisschen natürlich schade für die Kandidaten, gerade das Thema Feedback, Absagekultur. Wie gesagt, ich nehme mich da auch nicht aus. Also ich bin mir ganz sicher, dass bei den Tausenden von Bewerbern, die ich bekommen habe, aufgrund unserer Manpower sicherlich auch irgendjemand vielleicht mal nicht ganz so happy war, leider. Aber zumindest bei den Leuten, die im Prozess sind, also wir versuchen es bei allen, also auch die sich einfach bewerben, dass wir zumindest eine Absage schreiben, so ein standardisiertes mal abgeben. Genau, also es ist halt eine Challenge, weil eben aber auch viel Bedarf da ist, viele Leute dahin wollen. Und trotzdem würde ich sagen, muss es aber auch nicht immer so sein. Also das war jetzt so, es kam mir einfach in den Sinn, weil ich gerade aus Dubai ein paar Geschichten gehört hatte und das war genau diese Candidate Experiences. Wiederum kannst du aber auch sehr, sehr positiv laufen. Du könntest theoretisch, also vielleicht nicht auf C-Level-Ebene, da brauchst du schon Zeit, aber ja, es ist halt schon, soll man sagen, also auf normalen Developer-Level oder normalen Marketing-Level kannst du auch in 3 Tagen einen Job geben. Das hast du wiederum auch weniger in Web 2, wo alles ein bisschen nicht ganz extensive long ist, aber auch nicht super kurz und ja, und das, also sprich, es können auch sehr gute Experiences sein.
Alles gut. Genau darauf wollte ich eigentlich auch so ein Stück weit hinaus, weil ich glaube, die Range ist halt super crazy. Ja, also von ich bin Entwickler, ich kann was und die Leute brauchen gerade wen und zack, ich bin eingestellt. Ja, bis hin zu ich habe keine Ahnung schon mit dem COO gesprochen und auf einmal höre ich nichts mehr von denen. Ja, durch so ein paar Sachen bin ich da auch durch. Deswegen habe ich das mal so angesprochen und ich glaube, auch da muss man so ein bisschen leidensfähig sein oder resistent sein. Und wenn ihr wirklich Bock auf einen Job habt, in einem Projekt, werdet kreativ, ja. Ich kann nur sagen, in dem aktuellen Projekt, in dem ich arbeite, war auch eine sehr, sehr witzige Story. Also ich würde jetzt, wenn ich mit dem Nein damals vom Headhunter gelebt hätte, nicht für die Firma arbeiten, für die ich gerade arbeite. Ja, also das ist eine Story, die habe ich noch nicht geteilt, die ist jetzt exklusiv. Es ist nämlich so gewesen, dass mehrere...
Ich glaube, die hattest du mir aber mal erzählt.
Kann sein, dass ich es dir schon mal in dem Kontext erzählt hatte. Also es war so, ich hatte einen Headhunter, der hat mich angeschrieben, meinte, die Firma sucht gerade jemanden für Europa, ob ich da Lust drauf hätte. Und habe ich gesagt, klar, gerne. Und ich habe dann habe ich mehrere Projekte angeschrieben, war dann gerade bei Channelists raus und hatte mir dann gedacht, okay, komm, jetzt push du gerade mal ein bisschen raus, guckst, was draußen unterwegs ist. Und fand das Projekt auch super, super spannend, weil ich da einen super guten Ansatz fand und da auch ein super großes Potenzial sah. Und dann habe ich irgendwann nach ein paar Tagen eine Absage bekommen, ja, der CEO hätte gesagt, das Profil passt nicht. Und sag mal, habe ich so gedacht, so, wait a second. So, ich bin so und so lange schon in dem Bereich unterwegs. Ich kann nachweisen, dass ich da in dem Bereich schon einiges erlebt habe. Ja. Und er sagt, das ist nicht das richtige Profil. Also entweder habe ich irgendwo was im CV falsch gemacht und es passte nicht ganz zu 100% zu dem, was er in 10 Sekunden gescreent hat. Und hat mich dann beiseite gepackt. So war es auch. Er meinte so, ja, war ein bisschen zu wenig von dem und jenem. Und da habe ich gesagt, okay, gut, passt. Aber ich habe ihn einfach kalt auf LinkedIn angeschrieben und habe gesagt so, hey, ich glaube, ich bin die absolut richtige Besetzung für dich. Gib mir 15 Minuten deiner Zeit und ich beweise dir das Gegenteil. Ne? So, und meinte, hey, I like your approach. Ja. Und dann haben wir gesprochen und ja, here we are. Ja? Also auch ich glaube, auch da, wenn ihr wirklich was wollt, könnt ihr es auch bekommen, wenn ihr kreativ werdet. Ja, so, also mit einem Nein auch vielleicht in dem Moment, wo ihr denkt, ach shit, jetzt ist hier vorbei. Nein, muss gar nicht. Ja, so, ihr müsst nur.
Ja, man merkt den Sales-Charakter bei dir. Also, weil mit einem Nein ist ein Schritt zum Ja und so. Das ist natürlich, aber klar, nicht für jeden so naheliegend. Aber ich finde ein guter Tipp auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist auch so, man hat auch oft gehört, also mit vielen Leuten ist man auch long-term in Kontakt. Also, sprich, man hat da schon mal geredet, mehrere Gespräche geführt, dann hat sich vielleicht ein halbes Jahr nicht ergeben, aber danach ergibt sich was. Also, davon habe ich auch sehr, sehr viel gehört. Das hast du halt weniger in Web 2. In Web 2, also, entweder du kriegst den Job oder nicht, du wirst nicht die ganze Zeit normalerweise an diesem Unternehmen dranbleiben und auf Events mit denen reden, also normalerweise nicht. Und in Krypto und Blockchain ist das halt sehr, sehr weit verbreitet, so dieses Netzwerken, weil man kennt sich ja und ich habe jetzt auch von irgendjemandem gehört, dass man mal nach einem Jahr nach dem ersten Gespräch jetzt eingestellt wurde, weil vielleicht in dem Moment die Option gar nicht da war. Ich glaube, das war auch eine deiner anderen Fragen, so dieses auch Leute einfach Stellen schalten, um auf Investoren so auf die gut zu wirken. Ich kann es ja natürlich nicht sagen im Sinne von, klar kann das passieren, weil die Branche ist so weit, also who knows. Aber aus meiner Perspektive ist das nicht so, dass man einfach, also ich kenne persönlich jetzt kein Unternehmen, was einfach Fake-Stellen ausschreibt oder so, sondern eher sowas wie, wir haben zwar den Bedarf jetzt noch nicht, aber in 2-3 Monaten bräuchten wir einen CMO zum Beispiel. Wir sind uns bewusst, dass die Suche länger dauern kann, also schreiben wir das schon mal aus, um schon mal einen Bewerber-Traffic zu bekommen, um dann, sobald es soweit ist, viel schneller agieren zu können. Also das gibt's tatsächlich. Oder ich hatte jetzt auch mit jemandem gesprochen, die haben ausgeschrieben gehabt und da hat mir Kandidaten erzählt, Mensch, das war auch eine Leadership-Rolle, war eigentlich eher ungewöhnlich, dass sowas ausgeschrieben wird, weil auf meiner Ebene wird ja vieles auch gar nicht ausgeschrieben. Aber das war halt so ein bisschen Managing-Director-Rolle. Und da hatten die Kandidaten auch das Gefühl, okay, die haben das ausgeschrieben, aber es bewegt sich nichts im Prozess. Und dann hatte ich aber zufällig mit denen, die auf einer Konferenz getroffen, meinte auch so, Mensch, ich höre da irgendwie dann bewegt sich nicht so viel. Und die meinen halt, dass sie auf bestimmte regulatorische Themen warten, auf ein paar Goals sozusagen. Und dann kann es richtig losgehen. Aber sie haben halt gedacht, okay, wir wissen ja Labor Market und die haben sich gerade für den europäischen Markt interessiert. Labor Market ist ein bisschen complicated. Die Leute haben Kündigungsfristen hier vielleicht, die länger dauern. Also sollten wir vielleicht schon mal vorangehen. Also das ist das, was ich viel häufiger erlebe. Und ich kenne, wie gesagt, kein einziges Unternehmen, was jetzt einfach sagt, wir suchen das gar nicht, aber lass uns einfach mal das da draufpacken, sondern eher sowas wie, okay, das ist so ein latenter Bedarf, der aber auch sehr akut werden wird und wir bereiten uns darauf vor. Also sowas kann es schon geben.
Das Thema mit den Ausschreibungen bin ich da drauf gekommen, weil ich hatte wirklich auch bei großen Projekten, also nochmal dazu, ich hatte sehr gute Erfahrungen mit Chainalysis, sehr professionell, viele Stufen bis hoch zum Managing Director für Europe und so, also wirklich sehr, sehr viele verschiedene Schritte, sehr professionell, du wusstest zu jeder Zeit, wo du dran bist im Prozess und konntest dich darauf verlassen, das war perfekt. Dann habe ich ähnlich große Projekte, nachdem ich dort raus war, angeschrieben, hatte Ähnliches erwartet und teilweise no response bekommen, noch nicht mal eine Absage, ja. Das sind, also ich will jetzt hier niemanden blamen, ja, aber da waren riesige Projekte dabei, wo ich mir dachte, okay, bei euch müssten zumindest die Strukturen stimmen von der Größe, aber die Experience war schlecht so. Dann gab es mittelgroße Projekte, da hatte ich sogar Kontakt dann mit der COO des Projektes, auch sehr, sehr bekanntes Projekt im Ökosystem. Und da habe ich nie wieder was gehört, obwohl ich mit ihr dann geschrieben hatte noch. Und da kam nie wieder was. So, wo ich mir auch denke, so, ja, schwierig, wenn ihr dann auch so mit den Leuten und den Kandidaten umgeht.
Ich stimme dir zu, allerdings, ich muss sagen, das ist auch dieses kulturelle Thema, glaube ich. Also was mir auch sehr stark aufgefallen ist, wir beide kommen ja so ein bisschen, also auch wenn wir international gearbeitet haben, kommen also aus dem deutschen Kulturkreis. Und das hat halt Vor- und Nachteile. Also weil ich vermisse manchmal diese Verbindlichkeit. Also das ist echt so, es gibt so Momente, wo ich denke, diese Verbindlichkeit. Ob es nun um einfach Dinnern oder Lunch geht auf einer Konferenz oder ob es um Verträge und Zusagen einhalten und so weiter geht. Also da ist Deutschland schon sehr. Da habe ich dann mal schätzen gelernt von außen und gedacht, ah, es ist also gar nicht so selbstverständlich zu wissen, woran man immer ist und dass alles so seine Ordnung hat. Natürlich hat das deutsche System, oder wenn man es jetzt also mal in Kamm scheren will, natürlich auch bestimmte Nachteile, weil dadurch, also im deutschen Business kriegst du auch mal harte Absagen. Also so mit, nee, wir sind gerade nicht interessiert. Das hörst du halt in bestimmten anderen Kulturkreisen wenig, weil die nie sagen würden, dass du nicht interessant bist oder dein Geschäft nicht interessant ist und dir keine Partnerschaft schließt. Das heißt, es ist teilweise angenehmer, woanders zu arbeiten, weil es immer irgendwie schön und sonnig ist. Aber wiederum, also das könnte halt nach Deutschland sein, wo man sagt, boah, es ist nicht immer angenehm. Es ist, ich habe auch manchmal Absagen von potenziellen Kunden bekommen und dann wusste ich, okay, das wird jetzt nichts und das ist unangenehm zu hören. Aber wiederum, wenn die dann mehr auf dich zukommen, weißt du auch, okay, jetzt läuft's aber und jetzt sind wir auch so, jetzt wird es seriös. Und da hast du halt im internationalen Kontext weniger diese Verbindlichkeit. So, du hast immer eine deutlich nettere, positivere, intensivere Experience, was ich sehr schätze, weil es irgendwie auch cool ist. Aber du hast halt auch weniger, also wenn ich 10 Lunches und Dinners habe, wo Leute sagen, jawohl, und wir suchen die und die C-Level-Position demnächst. In Deutschland hätte ich gesagt, wenn ich das höre, okay, das sind also 10 Jobs für mich. Im internationalen Kontext weiß ich dann, okay, das sind dann real 3. Wenn ich Glück habe, 4. Also einfach, weil es ist sehr, sehr, ich glaube, diese Kombi aus International plus Startup plus Blockchain, also Startup on Steroids, das ist irgendwie dann, deswegen sage ich, also die Leute haben ja genuine vielleicht sogar dieses Interesse und wollen sogar eine C-Level-Rolle besetzen oder was auch immer sie besetzen wollen, aber da kann sich in 3 Wochen noch wieder so viel ändern und da muss man halt, ich glaube, gar nicht mit klarkommen, sondern einfach diese Erwartungshaltung abändern. Also dass man weiß, ah, okay, so läuft es.
Also ich habe auch mit ganz verschiedenen, ich habe mit Emiratis, mit Indern, mit Chinesen, mit, boah, was hatte ich noch, Israelis, Leuten aus den Staaten, Südamerika jetzt inzwischen zusammengearbeitet und ist total anders. Also es ist wirklich, es gibt Israelis, super straight, super direkt raus, muss man mit umgehen können. Wenn man das kann, hat man wirklich da sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Amerikaner sind meiner Wahrnehmung nach immer so, ja, wir sind alle cool miteinander und alle irgendwie so ein bisschen broig unterwegs und alles cool und ja, cool klingt geil, lass mal nochmal sprechen und dann hörst du auch nie wieder was davon, ja, weil er vielleicht nicht in dem Moment sagen wollte, ja, nee, irgendwie ist nicht so mein Ding, so, nee, brauchen wir gerade nicht, ja. Also das merke ich auch total, dass das international nochmal was anderes ist.
Also ich glaube, und ich wollte es halt auch nicht, also ich finde mal Generalisierung schwierig, weil klar hast du immer bestimmte Extreme oder jeder, also man kann nicht sagen, die Amis sind so, sondern es gibt da immer eine Schattierung im Sinne von, die einen sind mehr so, aber es gibt schon ein bisschen Tendenzen und Gewohnheiten und das wollte ich halt sagen, so mit in Deutschland ist ja auch nicht jeder verbindlich, also es gibt ja auch die Leute, wir haben ja auch manchmal Situationen, da kommt jemand nicht ins Interview und so, hilft nichts, war es auch in Deutschland, aber es kommt halt einfach tendenziell vielleicht seltener vor, on average, so, und wiederum hast du halt positive Sachen, die woanders dann auch mehr sind. Aber klar hast du auch mal was Negatives, was vielleicht mehr ist. Und ich glaube, das spiegelt sich in dieser Candidate Experience wieder. Und ich glaube, der Hauptpunkt ist einfach dieses Grundthema dieser Industrie, dass überall so viel Neues ist. Also, ob du investierst und überlegst, ah, ich will da investieren, aber jetzt ist da der Hype und da. Und genauso ist es so ein bisschen in der Arbeit. Du hast halt auch immer sehr, sehr viel on fire und sehr viele Themen. Und ich glaube, das ist das, was die Branche so ein bisschen auszeichnet. Und das kann sehr aufregend und vielfältig sein, aber das ist halt auch nicht für jemanden, der vielleicht immer noch konzentriert seinen Tunnel verfolgen will.
Anna, lass uns mal über Kohle reden. Was hältst du denn davon? Oh. warum
ich bin gespannt, was jetzt
kommt. Hab ich letztens mal so aufgeschnappt. Da hatte ich eine Stellenausschreibung gesehen, da hat jemand geschrieben, für eine gewisse Entwicklernische suchen sie jemanden Senior Level und der soll dann zwischen 250 bis 350.000 verdienen, stand dann da in der Ausschreibung. Und da dachte ich mir so, crazy, weil wie viel verdient unser Bundeskanzler aktuell? Ja, und da habe ich da mal so ein bisschen gegoogelt und sind irgendwie so, weiß ich nicht, je nachdem, 320.000 oder so im Jahr. Ja, wo ich mir dachte so, oh wow, ja, krass, was da möglich ist. Also ja, ich habe auch schon gehört, dass Entwickler bei Netflix und den ganzen großen amerikanischen Unternehmen in die Richtung verdienen können, aber auch im Kryptobereich lässt sich gutes Geld verdienen. Das ist, glaube ich, auch so ein Anzugspunkt für viele. Wie siehst du das? Ja, Purpose, auch alles schön und gut. Aber ich glaube doch, einige zieht es auch des Geldes wegen, was ja auch verständlich ist in dem Bereich. Wie siehst du das so? Was sind so im Vergleich zur normalen Industrie für Entwicklerjobs oder für Salesjobs oder Marketingjobs, ist es besser bezahlt? Ist es ähnlich bezahlt? Wie über alles hinweg, was du so gesehen hast, wie würdest du das so einschätzen?
Das ist das Übliche, also die übliche Antwort. Von bis und du hast halt die Extreme. Also du hast natürlich, also ich kenne selber Entwickler, die irgendwie ein Paket von 500.000 am Ende nach Hause nehmen, was halt echt überragend ist. Das wirst du in Deutschland als Entwickler normalerweise nicht verdienen. Vielleicht, wenn du Freelancer bist und der Top-Entwickler bist, aber ansonsten so gerade im Angestelltenverhältnis überhaupt nicht. Das ist aber auch eine andere Kultur, weil in den USA grundsätzlich Entwickler auch besser bezahlt werden on average als in Deutschland. Wir finden immer noch Führungskräfte irgendwie bezahlenswerter als Entwickler und in den USA ist es einfach eine andere Mentalität und da viele Projekte auch aus den USA so ein bisschen originaten, also diese Projekte, die US-Background haben in irgendeiner Form, da merkt man schon, dass die mehr bezahlen. Also dass die halt on average, ja, also da kann man schon als Marketing-CMO schon seine 200, 250.000 als Base-Fixed-Salary bekommen, plus dann auch noch Tokens. Ja, also basierend auf den Analysen, die wir ja gefahren haben und auch grundsätzlich vom Daily Work, gibt es schon die Möglichkeit, in Krypto deutlich mehr zu verdienen im Blockchain-Space als im normalen Web-2-Kontext, einfach weil die Strukturen ja in Web 2 sehr oft auch so sind, dass du ja einen größeren Konzernumfeld auch hast und da einfach Gehaltsgefüge auch hast, die halt schon irgendwo da sind und eine HR, die auch darauf achtet, dass das irgendwie so passt. Und ich glaube, so der Hauptpunkt ist, dass viele Projekte, also die aus den USA originaten oder irgendeinen US-Background haben, die zahlen teilweise deutlich mehr. Also sprich, da kannst du schon auch als Entwickler, ich kenne jetzt auch jemanden persönlich, der halt irgendwie 500.000 verdient als Paket, ist aber auch ein Top-Entwickler mit 6 Jahren Blockchain-Erfahrung, das sollte man vielleicht auch wissen. Also nicht, wenn man gerade neu hier startet, das wird nicht klappen, aber das ist halt schon möglich. Also die Top-Verdiener verdienen echt gutes Geld oder auch so Menschen, die eine Foundation führen, die können teilweise auch in den Millionenbereich gehen oder auch gerade mit Tokens und Equity-Themen. Also das sind teilweise sehr, sehr gute Gehälter. Das sind aber auch bei den Top-Projekten die besten Leute in den rarsten Positionen. Das muss man sich halt auch bewusst machen. Oder eben die Top-Entwickler. Und ich sag mal so, Chief Marketing Officer, wenn ein bisschen US-based Background, 200, 250.000 als Base. Kann auch mal mehr sein, aber eher so diese Richtung, nur um jetzt mal eine Hausordnung zu geben. Das heißt aber, wie gesagt, nicht, dass jeder CMO in Web3 hier dieses Paket aufruft, sondern es kann genauso sein, dass man im Startup arbeitet und im Startup vielleicht auch, also ich habe ein paar Anfragen mal gehabt, da wollten Kunden tatsächlich CMOs für 70.000 haben, wo ich dann gesagt habe, also das ist ein Marketing Manager, aber das wird kein CMO
Vielleicht noch
sein
ein
und
vielleicht noch ein
ich
Head of
verstehe euren
Marketing,
Punkt.
ja, so, aber CMO wirst du dafür weniger bekommen, ja.
Ja. Nee, also genau, das ist halt eher jemand, der extrem operativ dann für ein ganz kleines Unternehmen arbeitet. Das ist ja auch voll legitim, aber das meine ich halt mit, das muss man sich aber auch bewusst sein. Dass nur weil da Web3 draufsteht, heißt das nicht automatisch super viel Geld. Es gibt ja auch viele, die vielleicht auch eher aus dem Emerging Market kommen. Die zahlen natürlich auch völlig andere Gehälter, die eben so ein bisschen mehr an deren Markt angesiedelt sind. Und ich hatte mal so eine Philosophie-Thematik mit einem Headhunter-Kollegen, der auch meinte, ja, also das Schöne an Web3 ist ja diese Demokratisierung der Gehälter, also dass wenn du in Indien sitzt zum Beispiel, du aber das Gehalt eines US-Kollegen bekommen kannst und dass das ja super fair ist. Und da habe ich zum Beispiel jetzt ein bisschen eine andere Position, weil ich das zwar auf der einen Seite auch cool finde, dass man nicht mehr abhängig davon ist, in welcher Struktur sitzt man, sondern man kann einfach für seine Leistung, wenn man der beste Entwickler ist, wird man genauso bezahlt wie jemand, der woanders halt sitzt. Aber andererseits ist es fair bei den Lebenshaltungskosten. Wenn halt in dem einen Land das dann wiederum netto das Zehnfache wäre, dann kann man sich ja wieder fragen, ist das jetzt fair? Also Fairness-Diskussionen sind immer sehr spannend im Web3-Space. Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass die meisten Projekte jetzt schon anfangen, ein bisschen lokal anzugleichen. Also das war sicherlich eine Phase, oder wie gesagt, ich kenne auch ein paar Kollegen, die in Deutschland sitzen oder in Europa, aber US-Gehälter verdienen. Aber es ist auch schon so, dass die Leute auch gucken und anpassen und sagen, okay, es muss trotzdem fair sein zu den Lebenshaltungskosten. Und New York ist halt vielleicht von den Lebenshaltungskosten eben anders als, keine Ahnung, Lübeck oder so. Also, und das ist da sehr wieder, again, das Thema sehr individuell. Und du wirst halt von bis finden, aber ich glaube, man sollte einfach summa summarum wissen, man kann viel mehr hier verdienen. Aber das ist ein internationaler Wettbewerb, man muss zu den Besten gehören und die besten Kontakte haben, wenn die besten Projekte kommen. Und wenn man das nicht tut, dann hat man auch die Möglichkeit, für viele Startups zu arbeiten. Und es gibt auch Startups, also ich habe auch mal jemanden getroffen, der hat gar kein Fixum bekommen. Es war alles nur Tokens. Es war extrem selten, aber das gibt's auch. Also das ist so das andere Ende des Extrems, dass man sagt, hey, du bist doch irgendwie Entrepreneurial und dann gibt's so ein kleines Base-Gehalt. Und gerade auch im Bear Market, ne? Also da waren vielleicht die Gehälter auch ja, da gab es auch viele Leute, die diese Gelder nicht kriegen konnten, die sie im Bull Market vielleicht bekommen haben. Einfach weil Bear Market ist Bear Market, es gab viel Konkurrenz am Markt und also mit Konkurrenz meinen ja einfach viele Leute für eine Stelle. Und dann, ja, hat ein Unternehmen vielleicht auch mal gesagt, hey, schön, dass du das möchtest, aber ja, wir haben hier ganz, ganz viele Bewerber, die das auch für einen
Ja,
anderen Preis
da ist dann
machen.
auch so ein bisschen in der Zeit auch genau das gewesen, dass da viel auch mit Token gearbeitet wurde, weil vielleicht Liquidität nicht so da war, dass man gesagt hat, hey, wir geben Token mehr raus. Ist halt die Frage, ob man den Trade
Wobei das
eingeht,
ja auch
ne? So,
smart
also es
ist,
ist natürlich
also.
auch so ein bisschen Zockerei zu schauen, okay, welches Projekt ist es, wie kann sich das entwickeln und geht die Wette auf. So, und sowas kann dann auch exponentiell aufgehen. Kann aber auch sein, dass du ein halbes Jahr für lau gearbeitet hast, ja, so. Ja, auch dem muss man sich
Ja,
bewusst
das ist
sein, ja.
halt genau. Ja, weil ich habe so gedacht, also im Bear Market würde ich schon persönlich einen hohen Tokenanteil haben wollen, wenn ich in einem Projekt stecke, an das ich wirklich glaube. Aber klar, kann es auch in einem guten Projekt sein und es kann da trotzdem schief gehen. Es ist eben deutlich riskanter, entrepreneurial und ich glaube, das muss man
Ja,
einfach dann mögen.
perfekt. Du, lass uns mal abrappen. Was sind so die zwei, drei Tipps, die du vielleicht jetzt Leuten mit auf den Weg geben würdest, die in den Bereich einsteigen wollen, einen passenden Traumjob finden wollen und ein gutes Gehalt verdienen wollen? Was sind so vielleicht so zwei, drei Punkte, die du abschließend aus deiner Sicht mit auf den Weg gibst?
Ja, also ich glaube, der Hauptpunkt für mich ist, wenn man die Möglichkeit hat, zu Konferenzen zu gehen und zu versuchen, die Leute persönlich abzuholen und kennenzulernen, Das hilft auch bei der Auswahl der Protokolle für einen selber. Also wo möchte ich eigentlich arbeiten? Klar ist es dann oft auch natürlich eine Marketingveranstaltung, wenn man auf einer Konferenz ist und die Leute haben ihren Booth da und so weiter. Also das ist dann natürlich schon sehr schillernd, aber man lernt die Leute halt trotzdem kennen und verstehen und guckt, okay, wie tickt dieses Unternehmen, wie tickt das andere Unternehmen? Wo habe ich einen besseren Vibe zu? Wo finde ich die Leute besser? Also ich kann nicht umhin zu betonen, wie wichtig das ist für die weitere Zusammenarbeit, dieses persönliche Kennen, um sich zu differenzieren im Bewerbungsprozess erstmal, aber auch um für sich selber zu verstehen, okay, wer passt eigentlich zu mir und wo sehe ich mich dann langfristig, weil sonst hast du halt nur Online-Gespräche und das hilft natürlich auch, aber es hilft schon, mal bei so einem On-Site-Thema dabei zu sein, zu sehen, wie agieren die untereinander mit anderen und sehe ich mich da. Und sich halt eben auch zu pitchen. Und da vielleicht auch darauf achten, eher kleinere Side-Events nicht außer Acht zu lassen, weil zum Beispiel Token 2049 war super. Genauso war Paris Blockchain Week super. Allerdings sind das natürlich große Mengen an Menschen in dem Moment. Und Web Summit zum Beispiel noch viel mehr, wenn man jetzt an die Web-2-Welt denkt. Und dann eher mal auf ein Side-Event noch zu gehen, wo vielleicht nur 30 Leute sind oder 50. Das ist dann deutlich kleiner. Man hat eher die Chance, mit so einem Leiter eines spannenden Projekts zu sprechen und ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch mit mehr Zeit. Von daher, das wäre meine, glaube ich, ganz große Empfehlung. Und einfach die Erwartungshaltung richtig setzen. Das wäre Punkt 2. Also, dass man sagt, okay, wenn ich dann im Blockchain arbeiten will, bin ich bereit für das, was es bedeutet. Also diese ganze intensive Arbeiten, die ist international, mit unterschiedlichen Kulturen, mit den Vorteilen und vielleicht auch mal mit dem ab und zu Hindernis, was das mit sich bringt. Bin ich bereit, das Ganze an mitzugehen und diese ganze Craziness mitzutragen, dieses Wellenartige dieses Marktes? Und wenn ich es nicht bin, bin ich vielleicht doch besser aufgehoben in einem Web2-Unternehmen, was Web3 machen will? Das ist ja auch eine Möglichkeit. Also, dass man weiß, man muss ja nicht Extreme Degen und Startup machen. Man kann ja auch versuchen, intern zu gründen, sozusagen. Und dann zu schauen, okay, wie komme ich dann weiter? Gefällt mir das vielleicht eher? Weil da gibt es auch spannende Optionen, wenn man sich anschaut, was die Deutsche Telekom zum Beispiel macht oder auch andere wie Sport 5 oder wen gibt es da noch? Also Microsoft. Es gibt ja schon Unternehmen, die da was machen.
Wer wissen möchte, was die Deutsche Telekom so macht, schaut einfach mal ein paar Folgen weiter vorher. Erzählt der Fabian Trost so ein bisschen über die Web3-Aktivitäten der Deutschen Telekom. Dann werdet ihr da mal aufgeschlaut. Und aus meiner Sicht ist, selbst wenn ihr noch nicht in dem Bereich unterwegs seid und euch für gewisse Stellen interessiert, schaut auch mal in die Stellenbeschreibung rein. Lest sie euch mal durch. Was wird da so gefordert? Passt das zu eurem Profil? Wie müsst ihr euch eventuell noch weiterbilden? Ja, wenn ihr, aus meiner Sicht hilft es auch total, tauscht euch mit Leuten aus, die vielleicht schon da sind, wo ihr hinkommen wollt. Ja, das war immer so mein Winning, Tipp Nummer 1, zu sagen, hey, ich schreibe jetzt einfach mal 10 Leute an und gucke, ob da von einer Antwort und mit dem telefoniere ich mal und sag so, hey, ich find's total geil, was du machst, ich wäre da gerne, ja. Können wir mal, kannst du mir mal sagen, wie du da hingekommen bist? Was waren so deine Tipping Points so in deiner Karriere? Das finde ich total spannend. Und ich sag mal, die andere Seite findet es vielleicht, wenn sie genügend Zeit hat, um sich da mit dir auseinanderzusetzen, ist auch cool, ja, vielleicht die Geschichte zu erzählen, darüber zu sagen und vielleicht dir auch als Mentee weiterzuhelfen, ja. So habe ich zum Beispiel einen meiner Mentoren gefunden. Mhm. So. Also das ist total super, das macht total Spaß.
Ja, total guter Tipp.
Und ich glaube, wenn man da kreativ und offen an die Themen rangeht, findet man auch genügend Möglichkeiten. Und ich glaube, am Ende des Tages sind es die magischen 3W und es ist nicht das WWW, sondern es ist einfach Weiterbildung, Weiterbildung, Weiterbildung. Und dementsprechend, ja, glaube ich, das ist einfach das Ding. Lest euch an, es ist alles vieles frei verfügbar. Es gibt für vieles richtig gute Kurse und ich glaube, wenn ihr da in euch investiert und das Thema einfach lebt und darauf Bock habt, ich glaube, dann findet sich auch alles viel, viel einfacher und viel leichter. Würdest du dem zustimmen?
Ja, doch. Also ich finde gerade das Mentorship als Tipp nochmal sehr, sehr gut, als dass du auch jemanden findest, wo du sagst, okay, das ist jemand, der mir so ein bisschen mehr Guidance gibt. Vielleicht auch mehr als nur mal beim Käffchen. Und ich glaube, die Leute freuen sich auch immer, sich auszutauschen, weil das ist schon etwas, was man hier auch, finde ich, mehr sieht. Also zumindest ich habe jetzt 12 Jahre IT-Branche gemacht. Und du hast da natürlich auch Zusammenarbeit, aber ehrlicherweise, die Branche ist so riesig. Also du hast nicht dieses, dass die Leute alle miteinander die ganze Zeit so in diesem Sog so irgendwie sind, weil es einfach zu groß ist dafür. Und Blockchain ist aktuell noch so klein, dass du viele Leute immer wieder triffst und auf den Events und die haben dann Lust, sich auszutauschen und auch zu sagen, okay, wie ist deine Erfahrung, wie ist dein Gefühl gerade und man hilft sich da schon viel gegenseitig, also dass man sich supportet und das ist eigentlich ganz cool und von daher können sich da Mentorships, glaube ich, ganz gut ergeben oder vielleicht auch formellere Mentorships, also das haben wir jetzt gar nicht angerissen, aber zum Beispiel, es gibt ja sowas wie Crypto Girls Club für Frauen, die in Web3 einsteigen wollen oder zum Beispiel natürlich die Frankfurt School, die halt ein sehr, sehr schönes Mentoring-Programm hat für sämtliche Themen, ob es jetzt Bitcoin ist, ob es NFT-Talents ist, mehrere Talent-Kohorten sozusagen ausbildet und das auch mit viel Mentorship verbindet. Also ich glaube, das sind so zum Beispiel auch die Sachen, die man auf jeden Fall sich mal anschauen sollte, wenn man gerade einsteigt.
Wo kann ich mich melden, wenn ich denke, ich bin ready und suche nach Jobs im Bereich mittleres, oberes Management, Anna. Wo findet man mehr zu euch?
Ja, also gerne auf LinkedIn, auf meinem Profil. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse, annalatischensky@pageexecutive.com. Und klar, auch auf unserer Website natürlich auch. Und klar, ich bin auch auf Telegram und so weiter. Ich könnte jetzt auch meinen Telegram-Namen dann
vielleicht im Post in die Shownotes so. Und hau das mit rein, so dass ihr wisst, wo ihr Anna anschreiben könnt, Fragen stellen könnt und auch die heißesten Jobs im Web3-Umfeld findet. Und ja, alles, was wir hier so noch angerissen hatten, genannt hatten, werde ich euch auch an Links mal mit reinhauen. Anna, das wäre der Moment, wo du alle deine Links, die du kennst, zusammenfassen könntest. Und dann packen wir das hier quasi in die Shownotes.
Dann habe ich jetzt einen Anlass.
Sehr gut. Und an der Stelle...
Das wollte ich immer schon machen.
Dann hast du jetzt den Anreiz dazu, es auch zu tun. Ja, sehr gut. Also an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank für deine Insights, für den Austausch, Anna. Hat mir total viel Spaß gemacht.
Gerne.
Ich hatte am Anfang, du kannst dich noch dran erinnern, zu dir gesagt, ja, wenn wir so eine halbe, dreiviertel Stunde machen, wäre das super. Ja, wir sind jetzt knapp bei einer Stunde angekommen.
Ich rede immer so.
Aber ich merke halt immer, wenn sich so ein Gespräch halt total natürlich anfühlt und man einfach vielleicht noch eine Stunde weiterreden könnte, weil man jetzt noch so behind the scenes so ein paar Geschichten austauschen kann, ja, die vielleicht jetzt nicht so für die breite Masse gedacht sind, dann ja, macht's total Spaß. Also erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ich wünsche euch da draußen ganz viel Erfolg bei der Jobsuche. Wenn ihr da Fragen habt, könnt ihr auch gerne auf mich zukommen. Und insofern schöne Woche, alles Gute, bleibt bullisch. Bis dann, ciao, ciao.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.